seinem spirituellen Meister gehört hat und von den Schriften gehört hat, bemüht ist, dem Gegenüber auch einen spirituellen Anstoß zu geben. Mit anderen Worten, seines Gegenüber spirituelles Feuer zu entzünden. Das heißt, dass wenn man einen Vaishnava trifft und von ihm hört, dass Krishna, der im Herzen des Vaishnavas ist, in das Herz des Zuhörers hineingeht, desjenigen, der von dem Gottgeweihten lernt. So, weil wir beim Predigen oder beim Verbreiten von Krishna-Bewusstsein ein völlig anderes Verständnis haben, als es in der materiellen Welt übrig ist, scheint es mir nötig und gut zu sein, ein bisschen über den transzendentalen Aspekt beim Predigen zu sprechen. Es ist nicht so, dass beim Predigen einfach nur etwas, was gehört worden ist, was vielleicht auf akademische Art und Weise auswendig gelernt worden ist, weitergegeben wird, weitergereicht wird. Nein, bei der Vermittlung von Krishna-Bewusstsein oder beim Predigen von Krishna-Bewusstsein tritt ein transzendentales Moment ein, etwas, was sich jenseits unseres Intellektes und jenseits unserer direkten Kenntnisnahme durch unseren Verstand vollzieht. Eine bedingte Seele trifft Krishna. Das ist da der Inhalt praktisch beim Predigen, ob wir nun mit Predigen Buch verteilen meinen oder mit Predigen das direkte Sprechen zu jemandem oder Vorlesungen geben oder Festivals organisieren oder Harinam machen, was immer es an vielfältigen Aktivitäten der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins gibt, was immer es für Aktivitäten beim Predigen gibt. Hier ist ein transzendentales Prinzip am Wirken. Wir machen uns natürlich Gedanken, wie wir unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein verbreiten können. Doch die Verbreitung von Krishna-Bewusstsein ist nicht so etwas wie ein großes Unternehmen, eine Organisation zu machen, wo wir Autos vielleicht uns zulegen und damit verschiedene Teile Deutschlands erreichen und dann unsere Message dorthin bringen. Das ist nur eine sehr äußerliche Betrachtung der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Die eigentliche Angelegenheit bei der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins ist, dass die bedingte Seele Krishna trifft, und dazu sind ein paar Voraussetzungen nötig. Ich möchte deswegen zunächst einmal über die Qualifikation eines Predigers sprechen und dann danach in die eher technischen, könnte man vielleicht sagen, oder vielleicht methodischen, besser so, methodischen Abläufe beim Predigen sprechen. Dann in meinem dritten Teil möchte ich die Frage, also das Forum für euch geben. Ihr möchtet dann bitte so gut sein, relevante Fragen zum Predigen, vielleicht auch inhaltliche Fragen zu stellen. Und ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ich habe hier schon ein paar Zettel, wo diese Fragen gestellt werden. Zunächst einmal möchte ich jedoch fragen, was das kleinere Übel ist. Ein bisschen zu schwitzen und es leise zu haben? Oder diese Heidelberger Rennbahn laufen zu hören? Ich glaube, jetzt ist es kühl und ja. Wir können ja da die Fenster aufmachen und vielleicht dann da, sodass so ein angenehmer Durchzug besteht. Srila Prabhupada sagte einmal, dass Predigen die Essenz unserer Bewegung ist. Nun, beim Predigen ist es absolut nötig, dass der Prediger beachtet wird oder dass der Prediger behandelt wird. Es gibt eine wunderschöne Stelle im Mahabharata, im Vanapava, wo es heißt, Tako Pratishta Shruta Yovi Bhina Nasavrishir Yasya Matana Bhinam Dharamasya Tatvam Nihitam Guhayam Mahajana Yeno Gatasa Pancha. Trockene Argumente bringen einen letztendlich nicht zu einem Schluss. Eine große Persönlichkeit, deren Meinung sich nicht von der anderer unterscheidet, wird nicht als großer Muni, als großer Weiser betrachtet. Das heißt also, dass sich Leute, die sich über die Wahrheit unterhalten und dabei herausfinden wollen, was nun Wahrheit ist, nicht zu einer letztendlichen Schlussfolgerung kommen, solange sie sich auf der argumentativen Ebene befinden. Denn um des Argumentes willen jemanden zu übertrumpfen, bringt er noch lange nicht zur Wahrheit. Hier heißt es dann auch, einfach durch das Studium der Vedas, die sehr vielfältig sind, kann man auch nicht zum richtigen Pfad kommen, durch den religiöse Prinzipien verstanden werden. Nein, die solide Wahrheit der religiösen Prinzipien ist versteckt im Herzen einer sehr ungetrübten, selbstverwirklichten Person. Konsequenterweise bestätigen die Schriften, dass man jeden fortschrittlichen Pfad annehmen muss, den die Mahajanas advokieren. Es heißt hier also, dass weder Argumente noch Schriften zu einer religiösen Wahrheit führen, sondern nur, dass man in Kontakt kommt mit großen Seelen, die diese spirituelle Wahrheit im Herzen verwirklicht haben. Und das schließt sich an das, was wir bereits gesagt haben, dass beim Predigen tatsächlich die Wahrheit vom Herzen des Predigers in den Geist desjenigen, zu dem er predigt, hingeht. Im Chaitanya Charitamrita finden wir diesen Punkt weiter ausgeführt. Dharmas tapade hetu sadhava yavahar. Es heißt, das Verhalten eines Gottgeweihten, also dieses Verhalten, was er hat, das etabliert die wirklichen religiösen Prinzipien. Prabhupada war sehr stolz auf seine Schüler. Er sagte, die können 24 Stunden am Tage Hare Krishna chanten, ohne entmutigt zu sein. Er wollte damit sagen, dass das Verhalten eines Devotees seine Kraft ist, von der aus er religiöse Prinzipien spricht und etabliert. Nun, die Qualifikation im Predigen oder die Qualifikation im hingebungsvollen Dienste ist äußerst wichtig, denn wie wir aus der vedischen Literatur hören, ist der Prediger normalerweise ein Brahmana. Ein Brahmana befindet sich sozusagen am Kopf der universalen Form, und wenn ein Devoti spricht, ein Brahmana Devoti spricht, wird verstanden, dass die höchste Persönlichkeit Gottes selber spricht. Denn der Brahmana, wie gesagt, ist situiert auf dem Kopf der universalen Form. Nun, damit die höchste Persönlichkeit Gottes selber spricht, darf der Brahmana selbstverständlich nicht spekulieren. Er muss Krishnas Version gut kennen und auch weiß wissen, wie er Krishnas Version weiterreicht. So wie ein Brahmana anfängt, Fisch zu essen, Zigaretten zu rauchen, Fleisch zu sich zu nehmen und ein luderliches Leben zu führen, ist er auch nicht mehr in der Lage, den Kopf des Herrn zu repräsentieren, sondern eher die Fußsohlen. So kann einer, dessen Verhalten nicht richtig ist, trotz seines akademischen Wissens in den vedischen Schriften nicht als Prediger bezeichnet werden, denn er rutscht vom Kopf zu den Füßen herunter. Was für die Füße erleuchtendes Sprechen. Das ist jetzt ein Vergleich, der in den Vedas gegeben werden. So, im ersten Kanto finden wir somit die Qualifikation von Shukadev Goswami, dem Sprecher des Srimad Bhagavatams. Das heißt dort, du bist gelernt und intelligent, aber zur gleichen Zeit, jetzt kommt es rot unterstrichen, bist du rein und bist du sündlos. Denn nur mit diesen Qualifikationen, wie gesagt, benutzt Krishna den Devotee als Instrument. Der Devotee muss oberhalb eines Verdachtes stehen. Wir werden da später noch darauf eingehen, wie sehr das Predigen gestört werden kann, wenn die Geweihten im Krishna-Bewusstsein sich nicht nach den Regeln und Regulierungen halten. Es heißt in der weltlichen Sprache, Caesars Frau muss über allen Verdacht erhaben sein, weil sie Caesars Frau ist. Genauso muss der Devotee, der Krishna repräsentiert, in seinem Verhalten sinnlos und rein sein, sodass jemand ihm auch begierig und entschlossen zuhört. Damit ihr nicht glaubt, dass diese Regeln für das Reden nur den Vedas entnommen sind, möchte ich ein typisches Zitat an dieser Stelle anbringen, aus dem Matthäus-Evangelium. Ihr seid das Salz der Erde. Ich habe es mal nicht gesagt. Salt of the Earth. Aber wenn das Salz seinen Geschmack verloren hat, was ist das dann für ein Salz? Es ist für nichts mehr gut. Es kann nur noch weggeworfen werden und mit Füßen zertrampelt werden. Wer immer dann eines dieser Commandments, wie heißt es nochmal, Gebote missachtet und Menschen lehrt, das Gleiche zu tun, er wird der Letzte sein, der das Königreich Gottes erreicht. Derjenige jedoch, der diese Gebote einhält und die anderen beibringt, wird hineingerufen werden, wird groß genannt werden im Königreich des Himmels. So, auch in anderen Traditionen war man sich dieses wichtigen Punktes bewusst, dass ein Prediger rein sein muss. Genau wie das Salz der Erde salzig sein muss, muss der Prediger sich selber halten an das, was er predigt. Chaitanya Mahaprabhu hat dies in dem bekannten Spruch erklärt. Zunächst einmal muss man selber Krishna bewusst sein, dann kann man predigen. Oder muss sich Krishna bewusst verhalten. Krishna kann nicht getäuscht werden. Krishna merkt, was in unserem Herzen ist. Und auf der anderen Seite, wenn er sieht, dass ein Devotee sich bemüht und rein ist, dann ist er bereit, diesen Devotee zu beschützen und persönlich zu lenken durch diese verschiedenen Schwierigkeiten, die beim Predigen auftreten werden. Krishna erkläre kühn, dass mein Gottgeweihter niemals vernichtet werden kann. Das liegt daran, dass Krishna den Devotee selber führt. Denn es ist letztendlich Krishnas Interesse, dass Krishna-Bewusstsein verbreitet wird. So jemand, der rein in Krishna-Bewusstsein steht, wird von Krishna persönlich geführt sein in dem höchsten aller Abenteuer, nämlich bedingten Seelen zu verhelfen und wieder Geweihte des Herrn zu werden. Wir selber sind eine Predigerbewegung. Lord Krishna ist erschienen und hat den Menschen gesagt, gebt all eure anderen Aktivitäten auf und gebt euch einfach mir hin. Buddha hat die Menschen von dem verzweifelten, leidenschaftlichen Bemühen, in einem leeren, materiellen Universum erfolgreich zu werden, abgebracht, indem er gesagt hat, das ist Nirvana, also Nirvana, lasst es nur hinter euch. Shankaracharya hat erklärt, diese materielle Welt ist vorübergehend und man muss sich um die ewige spirituelle Welt bemühen. Und Jesus hat erklärt, wie war das? Was nützt es einem Menschen, ich zitiere Prabhupada, deswegen denke ich Jesus total rein. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner ewigen Seele? So, wir die Geweihten in der Bewegung zu Krishna Bewusstsein folgen dem Herrn. Wir folgen dem göttlichen Plan des Herrn, weswegen er erschienen ist als Buddha und weswegen er seine Devotees wie Mohammed und so weiter durch die Gegend geschickt hat. Prabhupada zitiert diese heilige Pflicht eines Vaishnavas. Er sagt, die einzige Pflicht eines Gottgeweihten besteht darin zu chanten und sich an den heiligen Namen, den Ruhm und die Spiele des Herrn zu erinnern und entsprechend seiner persönlichen Kapazität die Botschaft zum Nutzen anderer zu verbreiten, ohne ein Motiv zu haben, materiellen Gewinn dabei zu machen. Und ein anderes Zitat, die Geweihten Lord Chaitanyas müssen Krishna-Bewusstsein in jedem Stadt und in jedem Dorf der Welt verbreiten. Das wird den Herrn zufriedenstellen. Es ist nicht so, dass man einfach nur launhaft handeln sollte für seine eigene Zufriedenstellung.
Diese Anordnung kommt herunter durch das Parampara-System und der spirituelle Meister präsentiert diesen Auftrag den Schülern, sodass sie ihrerseits die Botschaft Sri Chaitanya Mahaprabhus verbreiten können. Es ist die Pflicht eines jeden Schülers, die Anordnung des echten spirituellen Meisters auszuführen und Lord Chaitanyas Botschaft über die ganze Welt zu verbreiten. Im Bhagavatam heißt es, wenn der Gottgeweihte es vernachlässigt, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, so verlässt ihn sein Wissen, so wie das Wasser einen Tonkrug verlässt, in den ein Loch geschlagen ist. Das ist auch nebenbei ein kleiner Tipp. Wenn man irgendetwas verstanden hat im Krishna-Bewusstsein, ist die beste Möglichkeit, um es nicht gleich wieder zu vergessen, dass man es gleich jemandem weitererzählt. Bravo, ich habe dies gehört. Und dann erzählt man das. Und es ist eingraviert in unsere Erinnerung, wo es einen nicht mehr verlassen kann. Und nun brauche ich jetzt noch ungefähr 5 Minuten, um das Fundament zu legen. Das erste Predigen jedoch ist, wie Prabhupada einmal sagte, dass du selber ein idealer Devotee wirst. Das allererste Predigen ist, dass man selber ein idealer Devotee wird. Denn wie gesagt, man kann nur aus einer Position spiritueller Stärke heraus predigen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in Indien mit der Nitai Gaur World Traveling Sankirtan Party reisten. Wir hatten da mit großen Entsagungen einen Bus, den wir durch Indien kutschierten und dann in jedem Dorf und in jeder Stadt Halt machten und die heiligen Namen verbreiteten und eine Lecture gaben. Und wir waren so begeistert, dass wir Prabhupada einluden, auch auf dem Bus mit uns zu fahren und den Nektar fernab von jedem Telefon und so weiter und so fort zu erfahren des Predigens. Und Prabhupada war sehr, sehr zufriedengestellt und sagte, ich möchte auf der Stelle zu euch kommen, zu euch stoßen. Und dann sagte er einen wichtigen Satz, jemand, der Leben hat, er kann predigen. Damit wiederholte er einen Satz, den Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gemacht hat. Prabhupada schrieb einem Devotee einmal, predige mit vigorösem Enthusiasmus, also starkem Enthusiasmus, und vergrößere dein Programm, neue Leute zum Leben im Krishna-Bewusstsein zu bringen. Du musst jedoch selber ideal sein beim Befolgen der Regeln und Regulation. Früh musst du aufstehen, dein Essen, also nicht zu viel essen, und nicht zu viel schlafen. Je weniger es eine Person um den materiellen Genuss, wie das Essen, das Sex machen und das Schlafen geht, desto weiter ist er spirituell fortgeschritten. Wenn der in Apostroph die Devotee selber wie ein Hund oder ein Schwein lebt, wie kann er dann predigen? So, man muss spirituell am Leben sein, durch das Einhalten von dem regelmäßigen Chanten, dem guten Chanten, dem Aufstehen, dem Einhalten von Mangal Arati, dem Japa, habe ich schon erwähnt, dem Umgang mit Gott geweiht. Es kommen viele, viele Faktoren dazu, die dazu hinführen, dass man predigen kann. Nun, einmal wurde Prabhupada gefragt, was die Qualität eines Predigers sei, und er sagte, er ist ein perfekter Gentleman. Nun, die Gentlemen dieser materiellen Welt, die unter ihrem Smoking und Schlips alle sinnvollen Aktivitäten, die man sich nur vorstellen kann und sich auch nicht vorstellen kann, ausführen, sind sicherlich nicht qualifiziert, Prediger zu sein. Mit einem Gentleman meint Srila Prabhupada, dass ein Devotee die 24 Eigenschaften eines Vaishnavas in seinem praktischen Leben verwirklicht hat. Er ist demütig, er ist enthusiastisch, ist zufrieden, er ist tolerant, er ist poetisch, er ist nicht mehr als nötig, er erwartet keinen Respekt für seine Tätigkeiten und so weiter und so fort. Eine andere Eigenschaft, die Prabhupada sagte, die beim Predigen wichtig sei, ist Satyam Bruyat Priyam Bruyat. Man sollte die Wahrheit in angenehmer Weise sprechen. Nun, diese angenehme Art und Weise, da muss man ein bisschen noch einen Augenblick verweilen. Es kam einmal ein Arzt zu mir, dem ein Devotee gesagt hat, ich sage nur die Dinge, die angenehm sind zu Ihnen. Und der Devotee, der Arzt war sehr gestört, weil er dachte, ja, er sagt mir vielleicht gar nicht immer die volle Wahrheit, er sagt mir nur die Dinge, die ich angenehm empfinde. So dieses angenehm Sprechen kommt aus einer sozialen Konvention und trifft nur bedingt oder begrenzt zu. Prabhupada sagt, diese angenehm Sprechen, Satyam Bruyat Priyam Bruyat, heißt, dass man dieses nicht anwendbar bei einer Person, die die absolute Wahrheit spricht. Die absolute Wahrheit ist nicht davon abhängig, ob es jemandem gefällt, was man sagt, oder nicht gefällt. So, und zu dem letzten Punkt, ich möchte noch ein paar Qualifikationen eines Devotees aufführen, der predigen will, Krishna-Bewusstsein verbreiten will. Er sollte zunächst einmal Sama sein. Er sollte gleich sein zu allen Menschen. Ein Gottgeweihter sieht einen Lord Brahma und einen Grabenausheber auf der Straße mit gleichen Augen als ewige Teile Krishnas. Manchmal geht es einem so, dass man einen Menschen auf der Straße sieht, von dem man meint, oh, diese Person ist so arrogant und sie ist so hochnäsig. Und sie ist praktisch das Reservoir aller schlechten Eigenschaften. Jetzt will ich ihm mal zeigen, was für ein Wrack er ist. Und dann macht man etwas oder sagt etwas, so ein bissiges Wort, was den anderen in Schleudern bringen soll. Nein, der Devotee sollte Sama sein, gleich zu allen. Er sollte frei von Neid sein und niemals, wenn er predigt, das Bedürfnis verspüren, sich über andere zu stellen. Der Prediger kommt als Diener zu der bedingten Seele, nicht als Meister. Die bedingte Seele ist auch wahnsinnig agitiert, so wie sie merkt, wie sich ein Prediger mit Hilfe seines Wissens über einen nicht Gottgeweihten stellen will. Dann geht sofort alles runter. Ihr kennt das bestimmt vom Sankirtan, wenn man also Literatur hinhält und zeigen will, was für ein toller Sankirtan-Devotee man ist. In dem Augenblick spürt das Gegenüber die Mentalität von 99,9% der Menschen, mit denen es zu tun hat. Diese im Wettkampf mit anderen liegende Mentalität, die das materielle Leben so schwierig macht. So, er ist gleich zu allen. Dann Dhamma. Der Devotee muss in der Kontrolle seiner Sinne sein. Letztendlich ist das Machtvollste, was man verbreiten kann im Krishna-Bewusstsein, die eigene Erfahrung. Das ist jetzt nicht so, dass wir das so machen wie bei der Zeltmission, wo also ich glaubte nicht an Jesus, dann fiel ich vom Balkon runter und mein Bein brach und dann schrie ich Jesus, Jesus, und ohne zum Doktor zu gehen, heilte das Bein. Also ich weiß, dass sich manche in der Zuhörerschaft vielleicht getroffen fühlen könnten. Aber das habe ich also zweimal, konnte ich nicht glauben und bin deswegen ein zweites Mal zu der Zeltmission gegangen, habe ich das gesehen und da habe ich einfach da habe ich einen Abschiedsbrief geschrieben an diese Art von Philosophie. So, eine Zeltmission. So, wenn wir sagen, der Devotee spricht über das, was er verwirklicht hat, so sollte er sich vor Übertreibung hüten. Er sollte jedoch sich selber fragen, was ist das, was ich verstanden habe? Was ist das, was mir klar ist in meinem Leben? Und darüber sprechen. Und das, wenn es ein Devotee tut, der wirklich diese Klarheit hat, ist das sehr, sehr beeindruckend. Man sollte niemals vergessen, bei der Vermittlung von spirituellen Wissen ist das, was man an Reinheit oder an Krishna-Bewusstsein selber verwirklicht hat, viel, viel entscheidender, als dass man schlaue Reden schwingen kann und einen guten Aufbau zusammenbringt und so weiter. Dann sollte der Devotee Tapa haben, er sollte entsagt sein, er sollte Shocham sein, er sollte ehrlich sein. Zuerst sollte er die Neigung haben, anderen zu vergeben. Es ist manchmal so, dass wenn man bedingte Seelen trifft und ihnen Literatur gibt oder mit ihnen spricht, dann reagieren sie fürchterlich aufgebracht, weil sie unter Umständen gerade wieder persönliche Schwierigkeiten haben oder am Rande des Ruins entlang wandeln in ihrem Leben oder. Und deswegen sind die sehr oft sehr aufgebracht und sehr agitiert, insbesondere wenn sie uns sehen in unserem einfachen, aber geschmackvollen Kleidung. Dann reagieren sie manchmal fast bösartig, wie heute in Frankfurt, wo wir waren, wo wir diesen besonders akustisch guten Platz nutzen wollen in den U-Bahn-Schächten, damit das also durch die ganze südvolle U-Bahn einmal durchbraust, der heilige Name. Fort waren ein nicht so ehrenhafte Begrüßung von der Bahnhofspolizei da. Man muss den vergeben können. Ach ja, ein bisschen gestört seid ihr wahrscheinlich heute. Und in dieser Weise sich nichts weiter denken, sondern einfach entschlossen weitermachen. Auf diese Weise. Die nächste Eigenschaft ist Arjavam. Der Gottgeweihte sollte immer gerade heraus sein mit dem, was er sagt und mit dem, was er tut. Leider, heute hatte ich eine Diskussion mit Sri Lanka Prabhu. Da waren zwei Gäste aus der Schweiz auf der Konstabler Wache, wie das hieß, und die waren sehr interessiert. Ich sah, es waren junge Leute und gab ihnen also ein Govinda-Magazin. Ich sagte, ich sehe es euch an, ihr seid abgebrannt, stimmt. Und sie sagten nichts, ja, das ist voll, so teuer in Frankfurt. Und dann sage ich, jetzt bin ich mal die Ausnahme von Frankfurt, ich denke euch einfach dieses wunderbarste Magazin, das es im Augenblick hier auf die Govinda. Und die waren sehr begeistert, finden wir toll. So, dann kam die Banker Prabhu herbei und sagte, könnt ihr eine kleine Spende geben? Und in dem Augenblick kam ein Stück Vergangenheitsbewältigung bei mir vor. Das ist etwas, was den Devotees sehr schadet, dass sie sagen, auf der einen Seite ist es Geschenk, auf der anderen Seite dann eine Spende verlangen. Sicherlich, wir müssen den Menschen helfen, sich mit Enthusiasmus dem Krishna-Bewusstsein zuzuwenden, und wir mögen deswegen wie ein Doktor, der seinen Patienten dazu bringt, die bittere Medizin zu schlucken, sagen, das schmeckt ganz süß hier. Aber wir müssen sehen, dass dieses Verhalten uns nicht selber schadet. Wir müssen das sehr intelligent machen. Wenn eine Bediente sich von uns verabschiedet und hat das Gefühl, dass wir nicht gerade heraus mit ihr gehandelt haben, dann haben wir wohl ein Stück Literatur verteilt. Aber wir haben den Kami aufgebracht, also die bedingte Seele aufgebracht, sodass sie vielleicht nicht mit großer Entschlossenheit die Literatur liest oder erst nachdem 10 Jahre verflossen sind und dieser Vorfall vergessen ist. Das ist etwas, was in der Vergangenheit oder was auch in der, ich habe gelesen heute, dass etwas, wenn die Wohnung in Amerika so viel Schwierigkeiten macht, weil die das da sehr. Da gab es ein paar Fehler in dieser Beziehung. Die Kamis könnte es einfach nicht verstehen, wieso man sagt, es ist geschenkt und dann plötzlich auf eine Spende beharrt. So, beim Predigen muss man Ajavam sein, gerade heraus, das ist wichtig. Was jedoch nicht bedeutet, dass man den Leuten Enthusiasmus macht. Das ist also absolut das wunderbarste Buch. Ich kann dir versichern, wenn du das in die Hand nimmst, das ist wunderbar. Das ist praktisch so gut wie geschenkt. So können wir sicherlich reden und so weiter, weil wir die Wahrheit sprechen in angenehmer Art und Weise. Aber wir müssen sehen, dass wir nicht gegen das Straightforward, das gerade heraus verstoßen. So, das Allerwichtigste jedoch ist, dass wir bemüht sind, beim Predigen oder beim Verbreiten von Krishna-Bewusstsein Krishna zu erfreuen. Es ist oft so, dass die Devotees oder diejenigen, die
nicht materielles Leben predigen, nicht sehr mit großer Hoffnung und großer Freude empfangen. Prabhupada beschreibt an einer Stelle im Chaitanya Charitamrita, dass eine große Seele heutzutage derjenige ist, der am meisten Sinnbefriedigung verspricht. Das ist so, man merkt es immer bei den Rock'n'Roll-Stars. Diese Rock'n'Roll-Stars sind ja heute absolute Helden, nicht? Madonna zum Beispiel, die auch schon gern mal das Händchen fallen, das Händchen sein muss. Und die Seele ein Mahatma heutzutage ist jemand, der Sinnbefriedigung verspricht. Und wenn wir jetzt kommen mit dem klassisch rasierten Kopf, wie steht der Schrechter, dessen Kopf leuchtet wie ein Mond, was also die glatte Abkehr von der Mode, allen Moderichtungen bedeutet, und gekleidet sind in Dhoti, sicherlich werden wir nicht, weht ein Hauch von Entsagung von solchen Personen aus. Etwas, was für die bewegte Seele schlimmer als der Tod ist. Und deswegen sind sie nicht bereit, diese Schwester zum Beispiel als Mahatma, als große Seele anzuerkennen, sondern eher Madonna oder Michael Jackson oder wie immer diese, oder Helmut Kohl und so weiter und so fort. So, der Devotee muss bei seinen Tätigkeiten, bei der Verbreitung von Krishna-Bewusstsein, kann er damit rechnen, dass er nicht als große Seele aufgenommen wird. Doch das macht nichts. Wir wollen Krishna zufriedenstellen. Wenn es uns gelingt, eine einzustellen, ist es egal, was die Welt von uns hält. Diese Person ist Krishna. Und wir können uns sicher sein, wenn wir tatsächlich zufriedenstellen mit unseren Tätigkeiten, oh, dann wird jeder Mensch, der mit uns in Verbindung kommt, ebenfalls sehr geläutert werden. Sehr, obwohl er nicht sofort das intellektuell nachvollziehen kann, dass die Devotees seine größten Freunde sind, ist er doch sehr, sehr beeindruckt. Ein bleibender Nutzen ist da. Ich kann das von meinem eigenen Leben sagen, als ich in Sumpf und Sünde versunken war in Hamburg. Da habe ich die Devotees immer aus der Ferne betrachtet. Ich konnte mich ihnen eigentlich nicht richtig nähern. Ich dachte, was für merkwürdige Leute. Mein Kommentar war zu meinen Freunden, so für mich sind das Marsmenschen. Die fassen mich hierher, warum sind sie überhaupt hier? So war meine erste Reaktion, weil ich fühlte mich sehr gestört, wenn ich mit meiner Freundin da längst ging. Es war so laut und man konnte nicht mehr das eigene Wort verstehen. Und außerdem, da wurde mir mal ganz anders, wenn ich die Devotees sah. Ach, so ein bisschen ist mein Leben, wie geht es so, wie ich es nicht im Augenblick führe. Es war mir unangenehm. Die Devotees waren mir sehr unangenehm. Und dann, genau, und dann wurde mein liebster Freund, mit dem ich die Erfolgswelt des Jahrhunderts aufmachen wollte, der Sänger sein sollte, weil er von exzentrischem Verhalten und trauer Stimme war. Dann wurde der selber ein Devotee und da war ich erst recht zornig auf die Devotees. Nun war keine Karriere möglich in dieser materiellen Welt, so dachte ich. Und trotzdem, weil die Devotees so ernsthaft Krishna-Bewusstsein praktizierten, merkte ich bald, dass sie eigentlich die einzigen Freunde sind. Denn ich merkte, sie nehmen die Wahrheit, wie sie ein Lebensstrahl durch die Unwahrheit hindurchführt. Das merkte ich an ihrer Art, wie sie miteinander sprachen und vor allem an dem, was sie sprachen und was das für einen Sinn ergab. So, natürlich, um als Devotee Krishna wirklich zufrieden zu stellen, müssen wir vorrangig eine Eigenschaft entwickeln. In den 8 Versen, die Chaitanya Mahaprabhu für uns hinterlassen hat, hat er eine Unterweisung gegeben, wie der Devotee sich verhalten sollte. Srinada Pishamitya Nasadora Sri, das ist immer Amanina Manadena Sistaniya Sadahdi. Dieser Klopfer bedeutet, dass man in einem Zustand der Demut halten kann. Das Gleiche bezieht sich auch auf das Reden. Man muss demütig sein, man muss seine Wichtigkeit für Krishna sehen und wenn man in diese Haltung zu der bedingten Seele kommt, kann man ein Feuer der Begeisterung verschaffen. Das heißt bei Bhaktivinoda Thakur, oh, wann wird endlich der Tag kommen, wenn ich mich auf den Weg mache mit einem demütigen Herzen und predige über das Kämpfen von Hare Krishna. So, das Kämpfen von Hare Krishna, das Verbreiten von Krishna-Bewusstsein, ist also
nicht ein materielle, eine materielle Bemühung. Es ist ein spiritueller Vorgang, weil es möglich ist, die eben grob gekennzeichnete Ebene zu verwirklichen im Leben. Nun, nachdem ich dieses erklärt habe, möchte ich jetzt zu der Methode kommen. Ein Gottgeweihter macht nämlich sehr enthusiastisch sein. Er macht den ernsthaften Wunsch haben, also den Wunsch haben, diesen beliebten Sohn, wenn die in diesem Leben nicht wissen, wenn die Hexe nicht so durchs Leben mitkriegen, dann gehen die einfach, dann gehen die einfach zur Hölle. Und die Vodi hat mir das mal erklärt, das war Peter Meuer, der hatte in einem Londoner U-Bahn-Netz verteilt. Um 5 Uhr ist Rush Hour und da stürzen diese ganzen Leute aus diesen Zügen heraus. So, er war auf dem Bahnhof und nahm die Leute, die aus den Zügen herauskommen, in den Tank und verteilte ihnen ganze Teile Literatur. Nun, als er so verteilt ist, kriegte er plötzlich eine interessante Verwirklichung. Eine sehr schöne Verwirklichung. Es war, kam jetzt doch. Ladies and gentlemen, Heathrow Airport, get out the train. And then, die Züge verschwanden in diesen rettenden der Londoner U-Bahn. So, als er sah die Leute in den Zügen, die so aneinander standen, die in Gesellschaft von Regenwürmern, die in einem Konserve drin sind. Und er sah diese Leute verschwinden in der Dunkelheit des Londoner Alltags. Und er hatte plötzlich die Verwirklichung, diese Leute, die wissen nicht von ihrer Möglichkeit, in die spirituelle Welt zurückzugehen. Sie werden genauso wie sie jetzt mit dem Zug in die Dunkelheit des Tunnels gehen, irgendwann mal durch den Tunnel des Todes gehen, in einen neuen materiellen Körper, wo sie wiederum, vielleicht weil sie keinerlei spirituelle Aktivitäten ausgeführt haben, keinerlei Möglichkeit haben, vom Geburt und Tod frei zu werden. Das war seine Verwirklichung, als er da den Zug in den Tunnel verschwinden sah. So, er hatte einfach diese Verwirklichung und sprang in den nächsten Zug, als er kam einfach auf und sagte, Ladies and Gentlemen, das ist das Buch, das Licht in euer Dasein wird. Ladies and Gentlemen, hört mich an, ihr müsst Kultur und Geschmack haben, aber ohne Krishna seid ihr verloren. So, das war seine Ansprache und natürlich nahm keiner ein Buch. Seine Verwirklichung war gut, aber die Methodik hat nicht gestimmt. Die Leute führten sich eher abgestoßen, was für ein religiöser Dammer, ein Fanatiker für übelsten Worte. So, wenn wir uns den berühmten Seelen nähern und ihn, wir nehmen die beste Verwirklichung haben, über Bruder vor Enthusiasmus alles eingehalten haben, wovon ich am Anfang gesprochen habe, wenn wir aber nicht Delivery, die Art und Weise beherrschen, wie wir es einem den Menschen näher bringen, wird es uns ein bisschen schwierig sein. Doch es gibt drei wichtige Punkte, die bei dem Verbreiten oder dem Vermitteln von spirituellen Wissen absolut nötig ist. Es gibt Kirtan, die Philosophie und Prakaram. Kirtan, wissen wir, verständen der Heiligen Namen. Die Philosophie, die lernen wir aus der Bhagavad Gita. Und Prasadam ist das, was wir zu Krishna opfern. Diese drei Dinge wollen wir einer bedingten Seele näher bringen. Das müssen wir jedoch in richtiger Weise machen. Wenn wir Kirtan machen irgendwo, müssen wir uns bemühen, dass wir schön melodisch spielen und nicht immer zu schnell mit dem Tafel gehen, wie Dr. Martin. Wir müssen das ein bisschen den Rhythmus anpassen, was wir das spielen. Menschen. Die Philosophie müssen wir gut aufbauen und gut niedern. Und das Prasadam sollte nicht angebrannt sein. Oder vielleicht zu alt sein und von Grünfahren bedeckt. Das ist wichtig. Für einen Devotee mache ich so sein, dass Prasadam in jedem Fall sehr ekstatisch schmeckt und sehr spirituell ist und der Mensch auf Prasadam einfach von dem Boden, auf den Boden gefallen ist. Aber wenn, zum Beispiel einmal habe ich gesehen, da kamen Gäste in den Tempel und ein Devotee, holte sich dann Prasadam von, ich glaube, von Vahini Sutta war das, vom Teller, also so ein Apfel. Zwischen den Apfel und sagte, wohin du da Maha Maha Prasadam? Das hat nicht die Begeisterung des Gastes gefunden. Nicht? Und so ist es auch mit den Kirtan. Wenn wir da jeder kriegt Zimbeln, ganz gleich, ob er spielen kann, und es wird zur Bedingung gemacht, so laut wie möglich die Zimbeln zu spielen, dann mag es nicht möglich sein, für die bedienten Seele das wertzuschätzen. Und auch mit der Philosophie. Wir mögen beim Reden vielleicht von Dingen ausgehen, die wir selber verstanden haben, die jedoch die bedienten Seele noch lange nicht akzeptiert hat. Und auf diese Weise, also wenn ein Prediger Kirtan macht, Philosophie spricht und Prasadam, ist er sich immer eingedenkt, wo steht mein Zuhörer? Was ist die Stufe seiner Wertschätzung? Wie kann er damit umgehen, was ich ihm sage? Was müsste ich vielleicht erst als Groundwork, als Grundlagen setzen, damit er das Weitere, was ich sage, verstehen kann? Das ist sehr, sehr wichtig. Der Devotee ist in seinem eigenen Leben er ist von sehr ekstatischer Natur, sehr ekstatischer Art und Weise. Aber wenn es darum geht, zu einer bedingten Seele zu sprechen, dann hält er diese Ekstase zurück, um nicht unverständlich zu wirken, und begibt sich auf diese Ebene herunter. In der Philosophie nennt man das so, man spricht von drei Arten von Devotees. Der Uttama Adhikari, ständig in ekstatischer Liebe zu Krishna versunken, und seine Verwirklichung ist Krishna, 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 und jeder dient Krishna außer mir. Mit dieser Haltung kann man natürlich nicht predigen. So, deswegen heißt es, dass selbst ein Uttama Adhikari auf die Stufe des Zweitklassigen, des Madhyama Adhikaris heruntersteigt, um sich dort in verständlicher Weise zu verhalten. Er sieht auf dieser Stufe den Unschuldigen, zu dem er predigt. Er sieht den Atheisten, den er vermeidet. Er sieht die höchste Persönlichkeit Gottes, die er verehrt. Und er sieht die Gottgeweihten, mit denen er Gemeinschaft pflegt. Der Uttama Adhikari hat diese Sicht nicht. Für den Uttama Adhikari sind alles reine Devotees, weil sie Teil und Teilchen von Gott sind. So, diese Art von Überlegung, wie verhalte ich mich in Anwesenheit der bedingten Seelen, ist etwas, was sehr wichtig ist. Das fängt an, dieses Bewusstsein fängt an, wenn wir zum Beispiel auf Harinam gehen. Sehr oft ist es so, wenn man auf Harinam geht, dann versuchen die Devotees schon vorher ihre Kartentalente aufzuwärmen, und dann kommt also ein scheppernder Haufen, die über die Straße zur Hauptstraße marschiert, und die Leute können also absolut nicht, also sich in der Öffentlichkeit bewusst über diese Feinheiten, die er für sein eigenes Leben nicht unbedingt einhält, denn wir sind nun mal recht unkonventionell, und das wird sich immer so halten, das wird immer so bleiben. So, wichtig ist, wenn wir Krishna, wenn wir also das verstanden haben, dass wir uns auf andere einstellen, dass wir niemals etwas tun, was sich zwischen Kirtan und den Zuhörer stellt, was sich zwischen der Philosophie und dem Zuhörer stellt, und was sich zwischen dem Prasadam und dem Essenden, wie soll ich mich ausdrücken, verhält. Nun, es gibt bei diesem, wenn wir nun direkt zu einer Person sprechen, dann ist es wichtig, dass wir diese Person erstmal auf ihr Interesse hin ansprechen. Wenn man einen trifft, der zum Tempel kommt, das sind jetzt alles ein paar methodische Punkte, dann muss man herausfinden, was will er. Manche Leute kommen zum Beispiel zum Tempel, weil sie gerade Vegetarier werden wollen. Und wenn man dann mit großer Entschlossenheit zu ihm predigen, Tier töten ist das Sündigste von der Welt. Wer Tier tötet, lebt in der Hölle. Und ihn so anguckt, Blinker, Blinker, dann trifft man nicht sein Interesse, denn er hat das auch schon verstanden. Und diese sehr insistierende Wiederholung eines bereits verwirklichten Punktes wirkt recht hilflos. So, man findet heraus, was ist sein Interesse? Warum ist er interessiert am Krishna-Bewusstsein? Ist es die Philosophie? Ist es die Musik? Ist es, was weiß ich, dass er die Seminararbeit schreiben will über Krishna-Bewusstsein? Man findet das heraus und geht dann darauf ein. Präsentiert dann Krishna-Bewusstsein in den Aspekten, die ihn interessieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann, wenn man nun zu jemandem predigt, kommt man zu den Punkten, die heikel sind. Man kommt irgendwann dazu, dass er etwas aufgeben muss. Wie Fleisch essen, das ist der Punkt. Alkohol trinken, sich total zu vertiefen in diese irrationalen Formen der Sinnbefriedigung. Nun, wenn man zu diesen heiklen Punkten kommt, sollte man sicher sein, dass man der Person, zu der man predigt, erstmal einen höheren Geschmack vermittelt hat. Wenn wir predigen, tu dies nicht, tu das nicht, tu jenes nicht, und unseren Zuhörer dabei in einem Vakuum lassen, wo er gar nicht mehr weiß, was ich dann tun soll, dann haben wir nichts ausgerichtet. Dann wird er auch nicht letztendlich befolgen können, was wir ihm versuchen, mit gutem Herzen näher zu bringen. Wir müssen also sehen, dass es praktisch ist, was wir jemandem sagen. Wir müssen sehen, dass es ihn trifft, ihn berührt, und wir müssen dabei davon ausgehen, dass das, was wir ihm mitteilen wollen, dass er das auch tun kann, weil er bereits den Nektar des Krishna-Bewusstseins erfahren hat. Prabhupada kennzeichnet das so, er beschreibt das erste Zusammentreffen mit seinen spirituellen Meistern. Ich kam in einen Raum herein, sagte er, und sah ein Sofa, und ich setzte mich sofort auf das Sofa hin. Dann kam alle Sannyasis und setzten sich auf den Boden hin, und schließlich kam Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur und setzte sich auf das Sofa. So, in diesem Augenblick erkannte ich, dass das Sofa für ihn aufgestellt worden war und dass sich die anderen alle in einer respektvollen Weise unten hingesetzt hatten. Aber, sagte Prabhupada, I didn't get down immediately. Ich bin nicht sofort auf dem Boden gesessen. Ich hörte mein deutscher Meister zu. Ich hörte und ich merkte, Mensch, das ist eine große Persönlichkeit. Und in dem Augenblick, als ich hatte diese positive Verwirklichung, und setzte mich natürlich nächstes Mal auf den Boden hin. So, das ist, die Guideline, eine Richtungslinie für unser Verbreiten von Krishna-Bewusstsein. Wir können nicht erwarten, zu halte diese Regel ein, setze ich mich hier hin, praktiziere das. Wenn der andere nicht verstanden hat, dass das, um deren Willen er Dinge, die vielleicht sogar Angewohnheiten sind, aufgibt, viel wertvoller ist als das, was er bereits tut. So, deswegen predigt ein Gottgeweihter im Krishna-Bewusstsein, indem er Rasovayam Rasopyasya Parandrishvani Vatate einen höheren Geschmack vermittelt und den Prozess, der jemanden hilft, diesen höheren Geschmack zu erkennen. Sonst ist das, was wir sagen, wie ein Schrei in der Wildnis. Es wird nicht gehört werden. Nicht wirklich gehört werden. So, sehr oft ist es so, wenn wir das Krishna-Bewusstsein verbreiten und zu jemandem sprechen, dass er jemand uns sagen wird, ah, das ist nur dein Glaube. Schon der alte Fritz hat gesagt, jeder soll nach seiner Person glücklich werden. Du glaubst mir das, ich glaube das. Und so, lass uns Freunde bleiben. So, Prabhupada war immer sehr bedacht darauf, dass er diesen wichtigen Punkt, und nämlich versucht, das spirituelles Leben zu relativieren oder spirituelles Wissen auf eine Ebene des Vielleichtes und vielleicht auf nicht runterzuziehen. Srila Prabhupada sagte an dieser Stelle immer, Krishna-Bewusstsein ist eine Wissenschaft. Vielleicht habt ihr das mal gehört. Nein, Krishna-Bewusstsein ist eine Wissenschaft. Und dann kam sofort ein Argument. Du warst doch mal im Körper eines Kindes. Du warst im Körper eines jungen Mannes. Du wirst im Körper eines alten Mannes sein. Das ist eine Wissenschaft. Mit diesem einfachen Argument wollte Prabhupada zeigen, dass das Du verschieden ist oder das Ich verschieden ist von dem wandelnden Körper. Und zum Beispiel, meine Mutter wird mich empfangen. Wenn ich zum Beispiel zu meiner Mutter komme, bin ich immer ganz begeistert. Und obwohl ich jetzt ein alter Knochen bin, nennt sie mich, oh Toddy, schön dich zu sehen. Nennt mich so, wie ich als Baby hieß ich Toddy. Sie akzeptiert mich noch als die gleiche Person, die ich damals war. Sie meint offensichtlich nicht den Körper, sondern ihren geliebten mittleren Sohn. So, eine einfache Illustration war das, wie tatsächlich die Person verschieden ist von dem sich wandelnden Körper. So, Prabhupada sprach von diesem Punkt und sagte, das ist eine Wissenschaft. Wenn Prabhupada Wissenschaft meint, oder sagt, meint er damit, dass die Thesen des Krishna-Bewusstseins, die Aussagen des Krishna-Bewusstseins tatsächlich verwirklicht werden können. Das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist bei unserer Vermittlung des Krishna-Bewusstseins, dass wir den Leuten sagen, was wir sagen, ist nicht eine Sache des Glaubens, du kannst diese Dinge tatsächlich verwirklichen. Ich bin immer so ein bisschen, habe viel mit so Studenten zu tun, ich sage immer, du musst nur in ein wichtiges Laboratorium reingehen, in dem du diese Experimente machen kannst. Dieses Laboratorium heißt in diesem Fall nicht mal nicht Uni, sondern Bewusstsein, dein eigenes Bewusstsein. So, das ist wichtig, dass wenn wir mit Leuten sprechen, dass wir deutlich etablieren, dass das, was wir sagen möchten, etwas ist, was durch einen Vorgang verwirklicht werden kann, genauso wie man verwirklichen kann durch einen bestimmten Vorgang, dass dieses Wasser aus zwei Gasen besteht, aus H und aus O. Man tut da was aufwärmen und dann kann man das also deutlich registrieren, wenn es verdunstet ist. So, das ist ein wichtiger Punkt bei der Methodik. Wenn wir merken, dass der andere das auf so eine relative Ebene versteht, oh, das glaubst du, so lass uns über Glaubensdinge sprechen, dann sagt der Devotee, nein, das ist schon etwas relevanter als einfach nur ein blinder Glaube. So, beim Reden haben wir auch Ziele. Wenn wir das Krishna-Bewusstsein predigen oder sprechen, dann haben wir sehr konkrete Ziele vor Augen. Nicht so, dass wir einfach nur sprechen möchten, um des Sprechens willen, sondern wir möchten, dass Ergebnisse dabei herauskommen. Eines der Ergebnisse, die ein Devotee möchte, ist, dass der Zuhörer sich eine Literatur mitnimmt. Denn es ist so, dass jemand, der sich Literatur aneignet, er wird zu Hause in seiner ruhigen Minute über diese Dinge brüten, also über diese Dinge gehen und dann sich in einer persönlichen Auseinandersetzung damit sehr intensiv beschäftigen. So, da wir ohnehin nicht Menschen haben, die wahnsinnig philosophisch sind, ist es so, dass man und somit nicht Menschen hat, die man durch ein philosophisches Argument so sofort überzeugen kann. Es ist wichtig, dass man ihnen die Bhagavad Gita oder irgendein Buch mitgibt, was sie verstehen können und wo sie sich dann selber mit befassen können. Außerdem sind die wohl von vornherein klar, dass diese Fahrstraße, die ja vom Krishna kommen, ohnehin die stärkste Redewirkung haben. Also man sollte immer ganz gleich, in welcher Kapazität man redet, wieder hinterlassen. Dann als nächstes wollen wir, dass jemand wieder auch zu lesen. Persönlich mache ich es immer so, wenn ich zu Leuten spreche, dass ich über bestimmte Punkte spreche und ihnen sage, wie das steht in diesem Vers der Bhagavad Gita. Mit anderen Worten, es ist sehr wichtig, dass wir jemanden, zu dem wir sprechen, dazu bringen, dass er das was er liest, auf sein praktisches Leben reinbringen, sein praktisches Leben reinbringen kann. Da fängt praktisch das Lesen an, wo jemand versteht, dass, hey, das, was ich hier lese, ist wichtig. Das ist so wichtig wie ein Kartenplan, ein Stadtplan, der mir verhilft, durch meine Unwissenheit, also durch die Dunkelheit der Stadt, zu meinem Ziel zu kommen. Und dazu mache es ein bisschen nötig sein, dass wir ihm helfen. Zum Beispiel mögen wir ihn mit der Nase auf einen Vers stoßen. Oder wir mögen sagen, wir mögen ihn persönlich von unserer Erfahrung beim Lesen der transzendentalen Literatur sprechen. Wir müssen es schaffen, ihn dazu integrieren. Was ich auch mache, ist, wenn ich mit jemandem ein anregendes Gespräch geführt habe, dann schicke ich ihm eine Fotokopie von einem von Prabhupads Büchern, was also den Punkt nochmal behandelt. Das Spirituelle Wissen, in anderen Worten, darf nicht so sein, wie heißt es, ein jugoslawischer Philosoph sagte einmal einem Devoti, ja, weiß ich, ich finde das auch toll, was du da sagst. Und Goethe hat auch gesagt, Entsagung oder Einschränkung ist die Mutter des Wissens. Und mit dem Wort schenkt er sich ein Glas Cognac ein, was er in einem Sturzzug herunterzog. So, das ist natürlich keine Verwirklichung von Philosophie. Und im Krishna-Bewusstsein müssen wir Sorge tragen, dass unser Gespräch auch nicht so auf dieser Ebene stehen bleibt, wo einfach Ansichten und Meinungen verkündet werden, ohne dass der Betreffende einen Bezug dazu findet. Ich glaube, der Punkt ist klar. Lesen, dann wollen wir als nächstes Ziel, wollen wir sehen, dass jemand sich in Krishnas Dienst beschäftigt. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, jemanden in Krishnas Dienst zu beschäftigen, aus dem Grunde, dass er so viele Verpflichtungen hat und so ausgebucht ist über den ganzen Tag. Und deswegen ist es manchmal so, dass wir nur die konsensierte Form seiner Bemühungen in Krishnas Dienst sehen können. Das ist nämlich das sein Verdienst, die Früchte seines Handelns, die er bekommt. Indem der Devoti jemanden beschäftigt, Spenden zu Krishna zu geben, beschäftigt er sein Gegenüber in einer Form des Dienstes zu Krishna, etwas, was dem ja hilft, Krishna zu verstehen. Wir müssen verstehen, Krishna-Bewusstsein zu verstehen, ist nur für jemanden möglich, der den Vorgang anwendet. Es ist nicht so, dass durch mein Sprechen, das Sprechen des Predigers, jemanden Krishna verstehen kann. Denn Krishna-Bewusstsein wird nicht durch eine Krishna kann nicht durch den Intellekt verstanden werden, aber es findet sich jenseits des Intellektes. Somit zielt die Bemühung des Predigers darauf, dem Einzelnen zu helfen, Krishna zu verstehen, indem sich der Einzelne qualifizieren kann, zum Beispiel durch das Chanten oder durch das Lesen und durch das Spenden geben zu Krishna. Das ist also ein wichtiges Prinzip. Wir wollen, dass jemand näher zu Krishna kommt und müssen ihn deswegen beschäftigen. Denn nur durch den liebevollen Dienst kann Krishna hier es verstanden werden. So, noch, ich möchte gleich schnell zu den Fragen kommen und ich denke, das Beste ist, wenn ich gehe noch schnell durch. Ein Punkt werde ich hier, glaube ich, weglassen. Zur Methodik noch. Es gibt einfach Tricks beim Predigen. Und das ist das Wichtigste, das ist jetzt ein Punkt, den ich persönlich aus meiner Erfahrung sagen möchte. Was ich bisher gesagt habe, habe ich mehr oder weniger habe ich wiederholt aus dem, was ich vom Prabhupad verstanden habe zu diesen Punkten. Jetzt möchte ich einen Punkt geben, der meiner eigenen Verwirklichung entspricht. Und das ist eine kleine Art von, ich sage bewusst Trick, ich benutze so ein böses Wort. Wenn wir predigen, müssen wir eines beachten. Wir müssen um das falsche Ego des Zuhörers herumkommen. Das ist die allerschwierigste und die jedoch allerwichtigste Art und Weise zu predigen. Wenn du predigst, und du kommst, ich zum Beispiel, man sieht es manchmal, ich habe es bei einigen, ich werde die Namen nicht sagen, der Kami, der Tochter, das, was der Devote ihm gerade gesagt hat, hat ihn also der Stachel des Unbehagens vom Bauchnabel bis zur Wirbelsäule getrieben. Er ist also auf 180 und gewohnt ja und Krishna so wunderbar und mit seiner Pfauenfeder und überhaupt, wenn er die Flöte spielt und so weiter. Und zuvor hat er der Devote irgendwas gesagt, was also das falsche Ego total getroffen hat. Zum Beispiel hat er gesagt, man darf nicht so viel auf Äußerlichkeiten geben, wie zum Beispiel auf Frisuren, so Dauerwelle und so. Das Gegenüber hat also, war gerade beim Friseur und hat eine Dauerwelle sich reinmachen lassen. Ich sage jetzt bewusst etwas total Harmloses, aber an diesen harmlosen Punkten, wo ein Kami total involviert ist, wo das falsche Ego da entzündet sich der Streit, der Streitpunkt. Man muss sehen, wo sind die delikaten bzw. sensiblen Stellen. Wenn man zum Beispiel einen absoluten Naturfried hat mit einem Wollschaf, also Schafswolle, Pullover und hinten drauf, ich liebe die Natur und dann grün ist die wirkliche Farbe und grün ist die Politik und so weiter und so fort, dann muss man und man möchte ihm also Prasadam geben, nicht? Man weiß, das ist ein Bio-Krieg, der, wenn der nur das Wort weißen Zucker hört, dann verliert er jedes Vertrauen in den spirituellen Vorgang. Wenn er Plastikgeschirr sieht, dann denkt er an die kapitalistischen Ausbeutung der Ölquellen so weiter und so fort. Da muss man Rücksicht tragen und vielleicht ihm also nicht ein Halava geben, der vor Zucker knistert, nicht? Und man sollte vielleicht in der Wahl des Geschirres auf das Metall, den Metallteller gehen. Das sind so Dinge, man spricht in der Psychologie von dem Pavlov Dog, den Hunden vom Pavlov Dog. Gab es einmal einen Versuch, wo Hunden Nahrungsmittel gegeben wurden, aber bevor das gemacht wurde, ertönte eine Sirene, so ein Klingeln. Und danach wurde denn die Speise gereicht. So nach einer gewissen Zeit waren die Hunde gedrillt auf dieses Signal und wenn immer das klingelte, dann lief ihnen schon der Speichel im Mund zusammen. Auch wenn es gar keine Nahrung gab. Das hat man ausprobiert. So ist es bei den bedingten Seelen. Es gibt bestimmte Dinge, die sofort eine Reaktion, eine voraussehbare Reaktion hervorrufen. Bestimmte Signale, ein bestimmtes Klingeln, was man machen kann. Und das ist bei verschiedenen Menschen unterschiedlich. Es ist sehr schwierig, es jedem genau gerecht zu machen. Wenn man zum Beispiel denjenigen, der also aus einem sehr verwickelten Leben kommt, ein kerniges Nüsslingenreich, dann wird er sagen, kann ich nicht essen, da tut mein Kunstgebiss ausfallen. Mir fallen nicht die besten Beispiele ein. Ich glaube, ich werde es gar nicht jetzt versuchen, so schnelle Beispiele zu geben. Ich glaube, ihr kriegt den Punkt mit. Wir müssen sehen, wo steht jemand und dann um sein Ego, seine Identifizierung herumgehen. So, der letzte Punkt, den ich behandeln möchte, bevor ich zu den Fragen komme und dann auch euch bitten möchte, euch zu involvieren, euch daran teilzunehmen, ist, Vorlesung zu halten. Das ist etwas, was jeder einzelne Devote kann. Es wird eine Zeit kommen, wo jeder einzelne von euch, wie zum Beispiel Wolli, vom Bundestag sprechen muss. Wir sollten präpariert sein auf diesen Moment. Wir sollten also wissen, wie man eine Vorlesung hält. Die einfachste Art und Weise, Vorlesung zu halten, ist das Postbotenprinzip. Ein Postbote überreicht einfach nur einen Brief, ohne etwas hinzuzuschreiben oder etwas durchzustreichen. Es gibt einfach den Brief, so wie er ist. So, wenn wir Vorlesung halten, es ist das Beste, wenn wir die Botschaft so belassen, wie sie ist, und strikt und traditionell vorgehen. Ein Tipp, den ich selber, also von dem ich lebe, ich höre eine Vorlesung an von Srila Prabhupada und mache Notizen dabei und tue dann in meinen Vorlesungen diese Punkte, die Prabhupada gemacht hat, in eigenen Worten und nach eigener Verwirklichung machen. Und ich sehe immer dann, man sieht ja, wenn man so lange schon spricht über Krishna-Bewusstsein, merkt man natürlich, was für Punkte bei der Zuhörerschaft, bei den Devotees einschlagen, was für Punkte bei den bedingten Seelen, also zu einer großen Begeisterung und leuchtenden Augen bringen. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass dann, wenn man die Schriften so wiederholt, wie sie sind, wenn man tatsächlich Prabhupada oder den eigenen spirituellen Meister so weitergibt, wie er ist, dass dann der Zuhörer am meisten profitiert. So, eine Vorlesung zu geben, ist es gut, wenn man gute Vorlesungen hört, sich vielleicht ein paar Notizen dazu macht, was die Betreffenden gesagt haben, wie sie es dargestellt haben, und dann das wiederholt. Nun, es gibt im Bhagavatam eine Beschreibung, was für Aspekte eine Vorlesung haben sollte und was für Aspekte auch das Predigen haben sollte. Wenn wir über etwas sprechen, müssen wir über etwas sprechen, was direkt wahrzunehmen ist von unserem Gegenüber. Prabhupada zum Beispiel sprach sehr oft da Beispiele, in denen er dieses Prinzip anwandte. Er sagte, der Körper ist wie ein Auto. Jeder hat ein Auto gesehen und jeder kann sofort verstehen, das Auto fährt nur, wenn die Person reingeht. Genauso kann man dann, wenn man diese Analogie benutzt, klar machen, dass der Körper nur läuft, wenn die Seele hineingeht. Man bringt mit anderen Worten Beispiele, die aus der direkten Wahrnehmung kommen. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn ich jetzt einen Vortrag in Frankfurt geben würde, dann würde ich sagen, wisst ihr, ich bin da über die Trails heute gelaufen und kann es sein, das brodelt ja vor Leidenschaft. Und ich würde ein paar Beispiele geben, die mir aufgefallen sind, wie Demonstrationen, wo sich Polizisten und in diesem Fall waren es die Iraner, die gegen das Schreckensregime von Khomeini protestiert haben, wie die sich mit gebleckten Zähnen gegenüberstanden. Ich würde solche Beispiele geben, oder wie der, einmal habe ich gesehen, wie der Bananenverkäufer ein Mann von hinten eine faule Banane in den Hals geworfen hat. Ich würde solche direkt wahrnehmbaren Beispiele geben, um den philosophischen Punkt zu unterstreichen, dass tatsächlich die Erscheinungsweise der Leidenschaft gibt. Und dann sollte Logik benutzt werden. Als dritter Punkt sollte die Schriften herbeigezogen werden und als vierter Punkt sollten persönliche Verwirklichungen herbeigezogen werden. Ich möchte über diese Dinge nicht ausführlich sprechen, denn ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Diese Punkte sind aber wichtig und es lohnt sich, sie niederzuschreiben, wenn ihr etwas mitschreibt. Direkte Wahrnehmung sollte beim Predigen da sein, was also direkt wahrzunehmen ist, sollte beschrieben werden. Sollte Logik gebraucht werden. Logik zum Beispiel, wenn wir zeigen wollen, wie die Seele verschieden ist vom Körper, dann können wir über Sankhya sprechen, ein philosophisches System, was sehr logisch aufgebaut ist. Ich möchte das auch nicht hier erklären, wenn ihr Fragen dazu dann habt, dann können wir das getrennt dann behandeln. Und wir sollten von den Schriften erzählen und als viertes die persönliche Verwirklichung haben. Im Vedanta Sutra werden folgende Punkte gemacht, wie man eine gute Vorlesung gibt. Der erste Punkt ist auch wieder zum Mitschreiben. Pratidya. Pratidya heißt, dass man den Punkt, den man machen will, vorstellt. Zum Beispiel, gestern Prabhupada sagt sehr oft über das, was er sprechen will. Über Sadhu Sangha, wenn er spricht, spricht er über Themen sehr oft. Und man sollte dieses Thema vorstellen und beleuchten, sodass der Zuhörer versteht, das ist jetzt, worum es geht. Dann, nachdem man das Thema vorgestellt hat, über das man spricht, entwickelt man das Thema. Man führt Beobachtungen ein. Angenommen, man spricht über die Gemeinschaft mit Gottgeweihten, dann entwickelt man das, indem man sagt, was Gemeinschaft für eine Wirkung auf das Bewusstsein hat, Man gibt Erklärung, warum das so ist, und man gebraucht dann Logik und Argumente. Man nennt das Hetu, Gründe zu geben. Als nächstes kommt dann Udaharana. Udaharana heißt, dass man Beispiele gibt. Zum Beispiel, wenn wir sprechen über Sadhu Sangha, ein Punkt, der mir einfällt, weil ich ihn neulich mal gebraucht habe, ist das Wolfskind aus Bengalen, was also ausgesetzt wurde und von Wölfen großgezogen wurde. Das wurde nachher wie ein Wolf selber. So ist es ein Beispiel für die Macht von Gemeinschaft. Oder man könnte dann im Positiven das Beispiel von Narada Muni geben, der Gemeinschaft hatte mit den großen Bären, den Bhaktivedantas, und aufgrund dessen ein großer Devotee wurde. Und schließlich kommt man dann zur Schlussfolgerung der Upanaya. Deswegen muss man Gemeinschaft pflegen, aber nicht irgendwelche Gemeinschaft, sondern da Gemeinschaft mit Devotees. Und das Ganze untermauert man dann durch Nigamana, das heißt Quotation von den Shastras. Und ihr könnt euch vorstellen, jemand, der so eine Präsentation von einem Thema gehört hat, der das Thema gehört hat, worum es ging, der dann gehört hat, wie das Thema, was damit gemeint ist, wie es entwickelt ist, die ganze Bandbreite gehört hat, der Logik gehört hat, der Argumente gehört hat, der Beispiele aus dem täglichen Leben gesehen hat, der wird und der sogar gehört hat, was die Tradition dazu sagt, diese große, weise Tradition, der wird restlos überzeugt sein, nachdem er so einen Vortrag gehört hat, und sagen, ja, stimmt, ich habe keine Gegenargumente, denn es wurden bereits Logik und Argumente gebraucht. Ich habe keine Fragen, ob sich das praktisch im Leben auch anwenden lässt, denn es wurden Beispiele gegeben dafür. Ich habe keine Fragen, dass das was Neues ist. Ich habe nämlich, dass du dir das hier einfach ausgedacht hast. Ich habe gehört, wie das zitiert wurde aus den Schriften. Ich habe keine Fragen mehr, was ich nun tun soll, denn ich habe die Schlussfolgerung von dir gehört. So, wenn ihr Prabhupadas Vorlesung mal analysiert und die Vorlesung von Devotees, die sich überlegen, was sie sagen, bevor sie es sagen, dann seht ihr, dass diese Punkte immer anwesend sind. So, fein. Jetzt komme ich, rede ich diesen Punkt, den hatte ich eben ausgedacht. Es gibt jetzt noch zwei Punkte, zu denen man nicht predigen sollte. Oder wie man nicht predigen sollte. Denn zum Beispiel, sehr oft ist es, also manchmal ist es so, dass man einen Wissenschaftler trifft. Und dieser Wissenschaftler fängt ein bestimmtes Argument an. Und er macht einen Punkt, den er auf Astrophysik beruht. Wenn du jetzt anfängst, mit ihm zu predigen und ihm sein Gegenteil, vom Gegenteil überweisen willst, und du erinnerst dich das, was du einmal gehört hast über Astrophysik in der Vorlesung von Sri Vishnupad vor 5 Jahren, oder das ist nicht gut, wenn du dann auf dieser Ebene versuchst, dein Argument zu machen. Man sollte niemals in einem Wasser, in dem man nicht richtig schwimmt, Versuche unternehmen. Denn da sind die einem total überlegen. Ich möchte zum Beispiel, wir sollten lieber sagen, well, das ist ein Bereich, der sicherlich interessant ist, den du da sprichst, aber ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich nicht in die Universität gegangen bin und das in großen Einzelheiten gelernt habe. Aber ich weiß auch was zu diesem Thema von der vedischen Perspektive. Eine Perspektive, die nicht einen mechanistischen, also mechanistischen Herangehensweg habe. Ich habe eine andere Geschichte. Interessiert mich auch andere nicht dafür. Denn dann kommt er plötzlich raus. Denn ich habe gehört, dass viele Leute jetzt die Veden untersuchen und da die spirituelle Wissen versuchen kennenzulernen, weil man weiß, dass zum Beispiel große Wissenschaftler manchmal die Veden zitieren. So, was ich immer mache, ich habe einen wissenschaftlichen Punkt, wo ich mir ziemlich sicher bin, um sozusagen die Brücke zu schaffen, zum Beispiel, wenn jemand total wissenschaftlich sagt, toll, dass du das alles weißt, ich möchte dir sagen, die Vedas wissen auch über diese Dinge, zum Beispiel in der Vaikeshika-Theorie, der Atomtheorie, wo gesagt wird, dass die Realität letztendlich aus den kleinsten Teilen von Atomen bestehen, die in unterschiedlichen Frequenzen schwingen. Ich glaube, ihr alle wisst, was damit gemeint ist, und ich brauche es nicht zu wiederholen. Wer da nicht ganz bewandert ist, möchte besonders bitte dazu fragen. Und dann sagt er, das war in den Vedas drin? Natürlich! Toll, sagt er denn, der Wissenschaftler. Und dann kann man sagen, dass man noch alles weiß aus den Vedas. Dass zum Beispiel es eine Überseele gibt, dass es, und so weiter. Dann kann man gleich so voll reingehen in die Materie, wo man sich auskennt. Ein anderer Punkt ist, den man nicht predigen sollte, das bezieht sich auf das Predigen des Christen. Also Leuten, die sagen, nachdem sie über soziales Wissen gehört haben, dann ist das einzige Argument, was sie sagen, aber ich bin Christ. Einmal gab es diesen Fall, da hatte Prabhupada zu jemandem gepredigt, aber ich bin Christ. Und dann sagte der Devotee, der war denn da, der war auch sehr bewandert in der Bibel und fing also an, mit allen möglichen Bibelzitaten rauszukommen. Und hier heißt es in Matthäus und hier heißt es in dem. Und der Mensch, der also da war, der fing dann an mit seinen Gegenzitaten. Das nimmt also kein Ende auf dieser Ebene. Der fing dann mit seinen Gegenzitaten aus der Bibel. Das muss man jetzt so verstehen, denn im 20. Vers des Galiläas, es steht also wenn ich es auf die Bibel fest im Augenblick, da steht es also jetzt so und so weiter. Aber in der Bibel steht doch ganz klar, genau, man soll. Gott hat die Kräuter gegeben und die Samen, ne? Und das Blut der Tiere soll man nicht trinken, glaube ich, nicht so zu sagen. Ja, sagten wir. Aber was hat denn Jesus gemacht? Der hat Fische den Leuten gegeben. Und dann sagt man, nein, das hast du total falsch verstanden. In Brasilien gibt es einen Gelehrten, der hat gesagt, dass das eine falsche Übersetzung ist. Was als Fisch übersetzt worden ist, ist in der Ursprungsausgabe Kuchen mit Honig. Heißt das. Nein, da hat der Theologe so und so das so gesagt. Und auf einmal ist manchmal gar nicht, was wir dann wissen. Merkt ihr, es geht gar nicht um die Dinge, um die es eigentlich geht in der Diskussion. Es geht um Verständnisse oder Missverständnisse von bestimmten Auslegungen. Und man ist im schönsten Streitgespräch drin, ohne zum spirituellen Wissen vordringen zu können. Und deswegen muss man sich sehr davor hüten, sich in einen Wissenschaftler zu involvieren oder in einen Politiker oder in einen, in was immer es gibt an verschiedenen Ansichten. Diese Leute sind nämlich, und das wird euch erstaunen, sind ja zu uns gekommen, um zu hören, was Krishna-Bewusstsein ist. On its own, in seiner eigenen Glorie, sozusagen. Wir mögen manchmal Parallelen aufzeigen, um dem Gegenüber zu helfen, dass wir ja nun also wirklich nicht von den allergrößten Dingen im Leben sprechen, aber wir sollten uns dafür hüten, unseren Punkt aufzubauen auf deren Sache, denn jeder hat eine andere Auslegung von der Wissenschaft, von der Bibel und so weiter und so fort und wird sich da also da kommt man nicht gut voran mit. So, habe ich das gesagt. Das sind ein paar Dinge, die ich jetzt unmittelbar sagen wollte. Was noch jetzt könnte ich also sofort in die Fragen eintauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr seid. Sollten wir vielleicht 5 Minuten Kirtan zwischendurch machen? Ja? Ich verlese Frau Buben heißt es, weil ich habe für die ja vielleicht ein bisschen geballt und so, und dann können wir. Also wir machen aber nur 5 Minuten, nur dass wir uns ein bisschen auflockern, dass ich dann zu dem nächsten Ebene komme. Also zum nächsten Punkt komme. Denn dazu ist es jetzt sehr wichtig, dass wir sehr aufmerksam sind und uns, denn das geht jetzt um praktische Fragen, die wir immer sehen. So, ich möchte zu danken, Frau Buben.